autoestima, hate mustache. aufhören. Dieses Ressourcest. Ja, gut. Also zunächst einmal in die Praxis schauen. Information. Ich bin diese Woche da und noch zwei Wochen. Also nächste Woche, übernächste Woche werden Veranstaltungen stattfinden. Dann kommen so ein paar Sachen dazwischen, Iconoclash und ein paar Festtage oder was auch immer. Aber Anna-Karina wird sie informieren oder bei ihr kann man sich informieren lassen über die weitere Veranstaltung. Also bis zum 10. Ja, bis zum 10. Juni. Nein, oder was ist der nächste Mal? Also bis zum nächsten Mal, also bis zum 10. Mal. Dann, aber, zwei Wochen bin ich nicht da. Und letzte Woche Mai bin ich wieder da. Also vom 26. oder 25. Also diese Woche. Das heißt, wir haben nächste zwei im Mai, also nächste zwei Wochen und die letzte. Was die Literatur anbelangt, einige sage ich jetzt. Und dann aber am Anfang der regulären Veranstaltung, da werden wir auch über Referate sprechen. Kurz oder trotzdem eine Einführung machen in diese Kurse, die dann in der nächsten Woche beginnen. Und ich möchte zunächst einmal die Frage beantworten, vorläufig, wer sind die Helden und wer sind die Stars? Wie kann man sie definieren? Und ist das mal getan, dann kann man auch weiter darüber reden, wie man die Veranstaltung organisiert, was man lesen kann, wie man dazu beitragen kann, zum Thema. Mit Kant ist es einfacher, sage ich aber auch, ja. Na gut, wenn wir über die Helden reden überhaupt, dann sind das zunächst einmal Kriegshelden. Ja, nicht wahr? Dann aber, wir können sagen, ein religiöser Held, vielleicht ein Heiliger, patriotische Helden, moralische Helden. Es gibt aber immoralische Helden und amoralische Helden. Zum Beispiel die Helden von Dessart. Ja, die sind Helden, aber sind immoralische Helden, amoralische. Es gibt Helden wie etwas kafkianische, existenzialistische Helden. Die sind sehr unterschiedlich in ihren Ansätzen, aber das scheint uns weniger relevant zu sein, als die Tatsache, dass in allen diesen Fällen der Mensch, der individuelle Mensch, wird zum Träger einer abstrakten Idee. Das konstituiert den Held. Das heißt, der Held ist derjenige, der einen gewissen Austausch, einen gewissen Tausch vornimmt. Er gibt seine Sicherheit, Selbsterhaltungstrieb, allgemeine Vorstellungen von Glück, Erfolg, Karriere, gesättigten Wohlstand, Lebensweg auf, also alles, was das Menschliche des Menschen ausmacht, nach allgemeiner Vorstellung. Und wird zum Träger einer abstrakten Idee. Er wird sozusagen, er dient wie Leinwand einem Bild, sagen wir so. Ja, er wird zum Medienträger. Wird zum Medienträger einer Idee. Er wird als solche nicht mehr sichtbar. Er opfert sich. Und durch sein Wirken lässt, sozusagen gibt er diese Idee einen Platz in der Welt. Also die Idee ist sozusagen abstrakt. Ja, nicht wahr? Das kann Kommunismus sein, das kann Heimat sein, das kann Sieg sein, das kann Islam sein, das kann American Way of Life sein. Das sind abstrakte Ideen, von denen wir hören können, über die wir lesen können, sie haben sozusagen kein Fleisch und Blut. Das sind nur Abstraktionen. Aber der Herr ist derjenige, dass sein Blut und sein Fleisch eine Idee gibt, sodass diese Idee, wie gesagt, einen bestimmten Platz in der Wirklichkeit selbst bekommt. Und der Herr ist für uns interessant, vor allem, wenn wir an diese Idee eigentlich nicht mehr glauben. Wenn wir an so etwas wie Kommunismus oder Islam oder Heimat glauben, wenn wir an Sadismus glauben, wenn wir an die Moral glauben, was auch immer glauben, dann ist es für uns in erster Linie interessant, wie dieser Held tatsächlich wirkt. Also Ergebnisse sind für uns interessant. Seine Wirkungsweisen. Wir können sagen, ja, Lenin hatte Unrecht. Desart hatte Recht. Oder wieder Unrecht. Bin Laden hat Unrecht. Oder hat Recht. Ja, wie auch immer. Für uns ist interessant, wie beurteilen wir die Idee, die uns bedroht oder uns fasziniert, interessant verführt hat. Wie beurteilen wir diese Idee? Der Held selbst ist die Funktion dieser Idee. Da ist für uns nur interessant, angesichts dessen, was er für diese Idee heißt. In einer gewissen Perspektive, nach einer gewissen Zeit, aus einer gewissen Ecke der Aufklärung und der Abgeklärtheit, wie auch immer, glauben wir nicht mehr an diese Ideen überhaupt. Wir wissen, dass Islam kann man so und so lesen, interpretieren, Moral ist mal so, Kommunismus wurde auch unterschiedlich verstanden und so weiter. Also wir nehmen das nicht so ernst. Allerdings, die Figur des Helden erleidet darunter nicht, sondern erst dann, wenn wir diese Aufmerksamkeit verschieben auf die Figur selbst, wird sie für uns wirklich interessant. Und bekommt diese literarische, narrative, theatralische Relevanz. Im Grunde faszinieren uns griechische Tragödien erst dann, wenn wir all diese griechischen Götter nicht mehr glauben. Dann wird sozusagen die Tragik des Geschehens besonders faszinierend und wir sozusagen identifizieren uns mit den Helden. Wir identifizieren uns mit den Helden umso leichter, wenn wir an die Idee nicht glauben, diese Held trägt. Dann kann man sagen, was auch immer, woran auch immer dieser Held geglaubt hat, es ist im Grunde egal. Aber seine Gefühle, seine Entschlossenheit, seine Opferbereitschaft, das ist etwas, was wir auch dann bewundern können. Wir können auch dann mit ihm identifizieren, wenn wir an die Ziele gar nicht glauben. Das heißt, wenn wir über ein Held sprechen, wir sprechen eigentlich über eine gewisse Ästhetisierung, sagen wir, des Geistigen. Oder Ästhetisierung des Ideologischen. Oder Ästhetisierung des Glaubens. Der Held ist von Anfang an eine ästhetische Erscheinung. Eine Figur in einem Welttheater. Und in einem weltumspannenden Narrativ, eine Romanfigur, auch wenn es keinen Roman gibt über ihn, sondern er sozusagen beansprucht, eine historische Figur zu sein, ein historischer Held zu sein. Er ist immer von einer Distanz in einem narrativen, theatralischen Zusammenhang gesehen. Das heißt, der Held ist dann der Held, wenn, wie sagen wir, ein Diskurs, ideologischer Diskurs, Diskurs des Glaubens, Diskurs der Aufklärung, Diskurs der Einzelaufklärung, verwandeln in ein Narrativ. Und das war immer so, auch in der Philosophiegeschichte. Wir haben auch in diesem Kreis gelesen, zumindest in diesen Seminaren, Plato und was auch immer, und Rousseau. Irgendwann an einer gewissen Stelle, diese philosophische Abhandlung, auch klassischen philosophischen Abhandlungen, bricht der Diskurs auf und stattdessen beginnt eine Erzählung, beginnt ein Narrativ über einen Helden, zum Beispiel einen Philosophiehelden, ja, wie bei Platon. Die Geschichte eines Menschen, der in einer Höhle lebt, der die Schatten beobachtet, irgendwann sich abwendet, zur Sonne findet, dann zurück geht und umgebracht wird. Das ist ein Mythos, ein Narrativ, das die Fähigkeit hat, unsere Aufmerksamkeit zu verschieben von dem, was er eigentlich gesehen hat und was ist das Licht und was ist das Gute und was ist dafür die Sonne. Interessanterweise stellt sich überhaupt keiner der dieser berühmten Geschichte. Er liest eigentlich die Frage, was hat dieser Philosoph eigentlich gesehen? Ja? Das fragt sich überhaupt niemand. Ja? Auch, ja, das ist auffallend. Interessant ist nur, dass er etwas gesehen hat, was auch immer. Und diesen Weg gegangen ist. Und das fasziniert uns. Und dann denken wir, aha, er ist wie ich oder ich könnte sein wie er. Ich lebe in Karlsruhe, ich gehe von der Karlsruhe weg, ich sehe die Sonne, vielleicht gehe ich in Karlsruhe zurück und werde hier umgebracht von meinem Computer. Für das, was ich Ihnen erzählt habe. Das ist eine Geschichte, die unmittelbar plausibel zu sein scheint. Und zwar unabhängig davon, was man zu sehen erwartet. Man erwartet im Grunde nichts, man erwartet nur diese Geschichte noch einmal durchzuleben und sonst nichts. Das heißt, das Biografische, das Autobiografische, das Narrative, das Heldenhafte, zumindest wenn man die philosophische Tradition nimmt die ist nicht eliminierbar. Spricht man über das Christentum, spricht man über Nietzsche, spricht man über Deleuze, spricht man, ja, also einfach zufällige Beispiele, stellt man sich immer vor einen Helden, der eine totale Auflösung, ein Taumel der Gefühle anstrebt und in diesem Taumel untergeht oder der irgendwo ganz umgekehrt in einer Ecke sitzt und aus dieser Ecke die ganze Welt begreift. Ja, alle diese Figuren, die schweben irgendwie in unserer Imagination. Und die Entscheidung zu bestimmten Figuren, zur Entscheidung in Bezug auf bestimmte Narrative, Entscheidung in Bezug auch an bestimmte Glaubensrichtungen und theoretische Positionen und so weiter, treffen wir nicht, behaupte ich und bin davon überzeugt, treffen wir nicht, weil wir damit einverstanden sind und diese Meinung teilen. Von welcher Meinung kann man schon teilen, ja, und wem kann man schon zustimmen? Sondern aufgrund dessen, dass wir uns mit diesem Bild identifizieren. Uns gefällt, uns in diese Lage zu versetzen, uns in eine gewisse Perspektive zu sehen, eine gewisse Rolle zu spielen. Und wir übernehmen auch das, was zu dieser Rolle gehört. Sei es Aufklärung, sei es Tod für die Heimat, sei es Untergang durch die Lust, ja, und unglückliche Liebe, was auch immer. Ja. Das interessiert uns im Grunde nicht, weder der Heimat noch die Liebe noch die Vernunft, aber uns interessiert uns sozusagen ein gewisses Schauspiel. Und aufgrund dieser Rollenwechsel und dieser Rollenwahl entscheiden wir für das, wie wir uns. Das ist eine alltägliche Erfahrung, das ist die Erfahrung, die jemand macht, das ist die Faszination des Romans, ja. Sie wissen, dass nachdem die deutsche romanische Bevölkerung Wörter von Goethe gelesen hat, haben viele junge Männer angefangen, sich umzubringen aus unglücklicher Liebe. Wobei noch vor der Lektüre ihre Liebe ihnen durchaus glücklich erschien. Das heißt, diese Identifikation ist sozusagen ein Muster. Nur gleichzeitig oder parallel dazu, schon relativ lange, ja, geschichtlich gesehen, aber sagen wir, verstärkt im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, sind wir konfrontiert mit einem, sagen wir, Entheroisierungsdiskurs. mit einem Diskurs der Dekonstruktion des Heldenhaften als solch. Und zwar, wenn man sich fragt, wie dieser Diskurs läuft, dann beginnt er sozusagen an einem gewissen Punkt, und dieser Punkt ist für die weitere Lektüre und für das Seminar auch wichtig, das ist die Phänomenologie des Geistes von Hegel und dann seine Ästhetik. Das heißt, diese Relativierung des Helden beginnt, also Überspitzung des Heldenhaften auf der einen Seite, und Relativierung des Heldenhaften passiert bei Hegel gleichzeitig am Anfang des 19. Jahrhunderts, können wir so sagen, des authentischen 19. Jahrhunderts, im Sinne des Historismus. An dem Augenblick, an dem die Menschheit beginnt, die europäische Menschheit beginnt, historistisch zu denken, hat man das Gefühl, der Held ist nicht derjenige, der als ein Individuum, ein Mensch, ein Subjekt, aus einer eigenen Kraft, aus einer eigenen Macht seine Umwelt bestimmt, der ganze Geschichte bestimmt, als Vorbild dienen kann, sondern der Held ist nur eine Manifestation, eine Erscheinung, ein Ort, an dem sozusagen sich zeigt der Zeitgeist, ja, der historische Zeitgeist. Und so werden die Helden bei Hegel beschrieben. Sie werden beschrieben als diejenigen, die zwar in der Geschichte eine herausragende Rolle spielen, aber gleichzeitig diese Rolle, das gehört nicht ihnen, sondern sie sind Masken des absoluten Geistes, sind Masken letztendlich des historischen Bewusstseins, sind Masken einer Logik, einer Entwicklung, dialektischen Entwicklung. Sie drücken etwas aus, statt etwas zu formen. Also der klassische Held ist derjenige, der aus seiner eigenen Kraft die Dinge bestimmt und definiert. Und der hegelianische Held ist derjenige, der eine, sagen wir, objektive Tendenz in eine prägnante Form bringt. Nun, bei Hegel ist es immer noch so ausgewogen. Wenn er noch weitergeht von Hegel bis heute, dann werden diese Helden mehr und mehr abgebaut. Man sagt, also Marx schon sagt, es ist gar nicht Geist, sondern das sind irgendwelche materielle Kräfte, Entwicklung der Technik, Entwicklung der Produktivkräfte, gesellschaftliche Strukturen, ökonomische Klassen, also diese ganze Maschinerie, diese ganze zivilisatorische Konstellation einer bestimmten Epoche, die aus bestimmten Menschen den Helden macht. Der Held ist also eine im Grunde sehr machtlose Figur. Er wird gehoben in eine bestimmte Lage, versetzt in eine prominente Position, bekommt diese Ausstrahlung nicht von sich aus, sondern von außen. Und dann wird das alles weiter und weiter abgebaut. Freud schon zeigt, dass der Held einfach ein Hysteriker ist, der im Grunde nicht fähig ist, seinen Emotionen einen richtigen Lauf zu geben und sozusagen sich normal zu verhalten, ist ein Neurotiker und Paranoiker, der sozusagen durch die Verdrängung und Unfähigkeit zum normalen Leben in eine merkwürdige gesellschaftliche Position verdrängt wird. Dass praktisch die Gefühle, die er nicht ausdrücken kann, machen so einen Druck auf ihn, dass er sozusagen durch diesen Druck in eine exponierte Stelle versetzt wird, aber im Grunde als eine Marionette dieser von ihm selbst unreflektierten, unverstandenen Gefühle. Es kommt dieses Genie und Wahnsinn, also diese Geschichte. Und dann noch einmal die Sprachkritik. Ja, Saussure und Dana. Also der Autor, das wissen wir schon inzwischen, hat nichts zu sagen. Das Einzige, was spricht, ist die Sprache. Das sagt Saussure, das sagt Heidegger und so weiter. Der Autor ist nur derjenige, durch den die Sprache spricht. Der sozusagen ist ein Knotenpunkt im Geflecht der Sprache. Der Schreibende, sozusagen dem Schreibenden wird das Schreiben, sozusagen der Text vom Schreiben diktiert, von der Sprache selbst, vom Verstand selbst, wie bei Derrida und so weiter und so fort. Also, je weiter man geht, von Hegel bis heute, desto weniger wird der Held geschätzt, geliebt und verherrlicht. Desto mehr wird er dechoralisiert, dekonstruiert, infrage gestellt, demystifiziert und so weiter und so fort. Und wir haben praktisch schon einen Zustand, bei dem auch der Mensch nicht mehr existiert. Ja? Foucault und so weiter, Tod des Menschen, Tod des Subjekts, weil es schon zu leben scheint. Und das ist wahr. Schon zu leben scheint eine Heldentat zu sein. Ja? Ich meine, in Arbeitsraum zu gehen, sozusagen jeden Tag aufzustehen, wieder einschlafen zu gehen. Und das ist im Grunde schon die Lebensroutine, ist eine solche Zumutung, dass derjenige, der das erträgt und das sozusagen rechtzeitig aufsteht, rechtzeitig ins Bett geht und sozusagen zu Seminaren und so weiter und sich meldet und abmeldet und was auch immer man tut, ja, und versichert und was. Der ist schon sozusagen, das ist schon eine Heldentat des antiken Ausmaßes in unserer Gesellschaft. Und man fragt sich, warum tut man das überhaupt? Und man hat das Gefühl, und zwar fast ein unmittelbares Gefühl, dass man das aus eigener Kraft gar nicht tun kann. Ich habe das auch gefühlt. Das würde ich sozusagen mich selbst überlassen wäre, wäre ich einfach nie mehr aufgestanden und nie mehr sozusagen in die Schule gegangen. Das heißt, was uns das alles diktiert, ist eine Routine in ein soziales Geflecht, das uns sozusagen zwar quasi maschinell, zwar so apparatenhaft sozusagen aufweckt, uns frühstücken lässt, ja, sozusagen zur Arbeit gehen lässt. Also wir leben in einer Situation, wo der Mensch ist tot. Ja, was heißt, der Mensch ist tot? Vom Menschen ist auch nicht erwartet, dass er überhaupt vom Bett aufsteht. Wir leben sozusagen in einer Situation der Routine. Nun, wir haben sozusagen in High Culture, im Kontext des High Culture Discourses, wir haben diese ständige Entmystifizierung, Entheresierung. Zugleich aber und parallel dazu haben wir, sagen wir, in der Popkultur, in der Massenkultur, der Aufstieg vom Star. Also diese Figur, die in der Massenkultur ungefähr parallel aufsteigt mit dem Untergang des Helden. Im Kontext der Hochkultur, ich möchte behaupten, dass es der gleiche Vorgang ist. Und man merkt das schon zur gleichen Zeit, dass die Helden entchoralisiert werden, also wird sie droht. Man beginnt plötzlich ganz ernsthaft über einen Schauspieler zu sprechen. Ja, der erste ernsthaft genommene Diskurs über den Schauspieler. Beginnen des späten französischen Aufklärung, entwickeln sich weiter und weiter durch den 19. Jahrhundert. Und heute, wer sind die Stars? Das sind die Schauspieler, das sind die Hollywood-Schauspieler, sind die Stars. Und das Ausmaß dieser Blickveränderung zu erfassen. Was war der Verdacht? Schlagende und erschlagende Verdacht gegen einen Helden. Das war der Verdacht, dass er seine Heldenhaftigkeit nur spielt, ja, dass es nur ein Schauspieler ist, der den Helden spielt. Ja. Und der Held, der nicht authentisch ist, der Held, der nur sich selbst spielt, nur eine Rolle vorführt, das war kein guter Held. Ja. Das war ein Vorwurf gegen diesen Held. Auch in der klassischen Moderne. Ja. Ein Künstler, der nur eine Künstlerpose vorführt, der kein authentischer Künstler ist, der nicht sozusagen authentisch arbeitet und dann zum Beispiel in einen taumelnden Gefühle gerät und sozusagen dann in die Gosse und dann betrunken stirbt. Ja. Und so weiter. Dann ist er der wahre Held. Aber wenn er überhaupt nicht leidet, aber und sogar nicht betrunken ist, nur für eine gewisse Zeit in die Gosse geht, noch eine Weile liegt und dann wieder aufsteht, dann ist es kein wahrer Künstlerheld, sondern sozusagen er spielt nur diese Künstlerrolle. Das war lange Zeit. Jetzt haben wir aber eine Situation, bei der wir eigentlich den gespielten, also den Schauspieler, der eine Heldenrolle spielt, das ist das Taube, dass wir ihn mehr schätzen als der Helden selbst. Das heißt, der Spieler zu sein, der diese Rolle spielt, ist ja ein Kompliment und kein Vorwurf. Was war früher zum Beispiel ein guter Schauspieler? Ein guter Schauspieler war derjenige, der hinter seiner Rolle verschwindet. Das soll überzeugen, eine klassische Rolle oder neue Rolle spielt, dass man überhaupt vergisst, ja, dass man bezaubert ist, dass man fasziniert ist, dass man sozusagen in eine Selbstvergessenheit gerät und ein Gefühl hat, mit dieser Person konfrontiert zu werden und sozusagen mitzufühlen und der Schauspieler einfach nicht zu bemerken. Wenn ist der gute Schauspieler von heute? Der ist derjenige, der sich am wenigsten an die Rolle anpasst. Ja. Uns irritiert, also wenn wir ins Kino gehen, wir gehen Marilyn Monroe oder Clark Gable oder ich weiß nicht, Brad Pitt zu beobachten. Und wenn sie ein bisschen anders aussehen oder sich anders bewegen, wir sind im Grunde irritiert. Ja. Wir möchten sie so sehen, wie wir sie immer gesehen haben. Und je weniger sie sich hinter dieser Rolle verstecken, und je weniger sie sich sozusagen unbemerkbar machen, desto ist es besser für ihr Erfolg. Ja, wir gehen in einen Film, um die Schauspieler zu sehen, um die Stars zu sehen und gar nicht, um diese zu sehen, die Gestalten dieses Spielers sind für uns völlig irrelevant und die Geschichten auch irrelevant, die sind für uns uninteressant. Für uns ist es interessant, ob Marilyn Monroe genauso gut aussieht oder besser gekleidet oder schlechter gekleidet ist oder nicht mehr richtig singen kann oder älter geworden ist und so weiter, das merkt man. Ja. Aber was sie spielt, das ist ja völlig irrelevant. Das heißt, je schlechter der Schauspieler ist, je offensichtlicher er nicht spielen kann, also sich selbst zeigt, statt etwas zu spielen, statt einen Helden zu spielen, desto besser ist das für uns. Ja. Desto mehr schätzen. Also der Star ist tendenziell derjenige, der grundsätzlich zu nichts fähig ist. Ja. Erstens. Und zweitens auch nicht vorgibt, zu irgendetwas fähig zu sein. Ja. Das sind zum Beispiel auch die Fernsehstars. Ja. Die besten von ihnen, also von Harald Schmidt bis so, sind diejenigen, die immer ziemlich hilflos aussehen. Wenn sie einen Witz machen, dann machen sie so, dass sie zeigen, dass diese Witze schon sie selbst irritieren, sie das absolut nicht gelungen sehen, und dass alles schief geht und nicht funktioniert und eigentlich absolut blöd ist und so weiter und so fort. Also je mehr sie zeigen, dass alles, was sie tun, dumm, innerverzeihend ist, keine Illusion erzeugt, überhaupt sozusagen nicht faszinieren kann und nur absolut blöder Typ, ja, könnte faszinieren sein und so weiter, das ist schick. Sie sind unsere Stars. Die also diese Heldenhaftigkeit dekonstruieren, also vollständig dekonstruieren. Ohne aber übrigens das dazu führt, dass sie im Sinne von Hegel und im Sinne von Marx und im Sinne von Derrida und so weiter unsere Aufmerksamkeit sozusagen auf das Kollektive, Geschichtliche, Sprachliche, Schlechtchen und so weiter lenken. Das ist nicht der Fall. Sie lenken ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst. Ja? Und sie, auf sie wird alles das übertragen, was früher die Faszination des Helden ausgemacht hat. Wie kann man dieses Phänomen überhaupt begreifen? Ich denke, dass man sehr ernst nehmen soll, dieser berühmte Titel Jesus Christ Superstar. Ich denke, dass die Figur des Stars wirklich eine christliche Figur ist. Und kann allein in der Perspektive des Christentums verstanden werden. Was passiert bei einem, was passiert bei Helden? Ja, komisch. Bei Helden ist es so, dass ein Mensch, also ein ähnliches, begrenztes, fleischliches, sterbliches Wesen, es auf sich nimmt, das Unendliche, das Absolute, das Abstrakte in die Welt zu bringen. Das zu spielen. Übrigens, wenn der Mensch das, wenn der Held das nicht spielt, dann ist er auch kein Held. Das muss man auch sehen. Und zwar von Anfang an. Dann ist er wahnsinnig. Er ist einfach verrückt. Der Held ist nur dann ein Held, wenn er auch anders kann. Also wenn nicht der Feige sein kann, sondern ist einfach besessen, ja, vom Mut besessen. Ja. Da ist ja auch kein Wahrheit. Der Wahrheit ist derjenige, der von Anfang an das Heldenhafte spielt, also könnte auch so anders werden. Aber auf sich diese Rolle des Unendlichen, der Vertreten des Unendlichen. Wir haben aber eine andere Situation, die oft übersehen, die aber offensichtlich eine zentrale Rolle spielt im ganzen Geschehen. Das ist die Situation eines Gottes, der den Menschen spielt. Und das ist der Christus. Christus ist ein Gott, der unendlich ist, der ist absolut, spielt aber einen Menschen. Das heißt, er stellt sich dar als ein endliches, fleischliches, sterbliches Wesen, obwohl er das nicht nötig hat. Und es gibt eine große Tradition, nicht wahr, durch Darstellungen der Transformationen, ja, nicht wahr, der Darstellungen dieser Art, wo die Götter als Schauspieler agiert haben. Götter als Schauspieler, auch in der Antike. Allerdings wurden sie meistens, haben sie so Tiere gespielt und so weiter. Ich denke, dass es wirklich zu Durchbruch kam, mit einem Gott, als er begonnen hat, wirklich die Menschen zu spielen. Also, und dann haben wir eine völlig andere Figur. Wir haben das Absolute, das den Menschen spielt. Und erst in dieser Perspektive, also Christus Superstar, wer ist der Star? Der ist der Gott. Ja? Und Gott ist wichtiger als das, was er spielt. Das ist genauso mit dem absoluten Geist. Wir werden sehen, dass der Hegel eigentlich das schreibt, ja, in einer anderen Form. Der absolute Geist ist der Star. Absoluter Geist ist derjenige, der sich der bestimmte Rollen spielt in der Geschichte. Mal eine Rolle, mal eine andere Rolle. Der absolute Geist bei Hegel ist für Clark Gable und Marilyn Monroe. Für absolute Geist ist es wichtig, sich selbst identisch zu sein in verschiedenen Rollen. Und die Fähigkeit des Philosophen, seine Begabung besteht eben darin, diese Identität hinter der Maske einzusehen. Das heißt, der gute Philosoph ist derjenige, der sozusagen wirklich beobachtet die Marilyn Monroe, ja, und nicht die Rolle, die sie spielt. Ja. Und ganz der gute Philosoph ist derjenige, der merkt, dass der Schauspieler, also der absolute Geist, wichtiger ist als ein Rohr. Genauso, also ein guter Marxist ist derjenige, der weiß, dass die Produktionskräfte sozusagen dieses Schauspiel vorführen oder das Unbewusste oder was auch. Oder die Sprache. Das sind die eigentlichen Götter. Das sind die unähnlichen Kräfte, die sich plötzlich zeigen in einem endlichen Gestalt. Und das bleibt bis heute. Ja? Das bleibt bis heute, dass der Dichter ist derjenige, nach Heidegger, nach Derrida, ist derjenige, der die Sprache sprechen lässt. Ja, da ist der Ort, an dem die Sprache sich als Sprache manifestiert. Wenn wir die Sprache in der Regel benutzen, das spürt man nicht. Ja, weil die Arbeit der Sprache selbst wird überlagert durch unsere eigenen Intentionen, Pragmatik, Anstrengungen, Botschaften und so weiter. Die Kritik an das Heldenhafte, ja, die Kritik an das Heldenhafte, die Kritik am Ideal des Helden, bedeutet nicht, auch in der philosophischen Tradition, die Abschaffung bestimmter privilegierten Plätze, Orte, an denen diese Kräfte, diese unendlichen Kräfte, sich nicht in einer prominenten, ausgezeichneten, spezifische Weise zeigen, in einer Weise zeigen, dass sie nicht überall sich zeigen. Also diese Privilegierungs, sozusagen Topologie der Privilegierung wird nicht abgeschafft, sondern es gibt topologische Orte, es gibt Topologien, in denen meistens es sozusagen wir sprechen, an bestimmten Orten spricht die Sprache selbst. Generell agieren wir in der Wirtschaft, an bestimmten Orten wird es deutlich, wie die Sprache, wie die Wirtschaft selbst agiert. Man kann sagen, dass diese Orte, das sind Distanz. Das heißt, Distanz sind diejenigen, die nicht aktiv sind. Von ihnen wird auch nicht verlangt, dass sie aktiv sind. Der Held macht etwas. Die Stars werden gemacht. Sie werden von den Kräften der Geschichte, von den Kräften der Unterhaltungsindustrie, von Kräften des Marktes und so weiter hervorgebracht. Aber als Orte, an denen diese Kräfte in einer ausgezeichneten Weise aufscheinen. Ja? Die Stars sind so wie die wirklichen Stars auf dem Himmel, sie sind passiv, aber sozusagen das Unendliche hinter dem Himmel scheint durch sie durch hindurch. Ja, das sind die Orte, wo wir das Gefühl haben, sozusagen, wir haben einen Zugang zu einem Licht, zu einem unendlichen Licht, das hinter dieser, sozusagen, hinter dem Himmel sich verbirgt. Wir haben sozusagen einen Durchgang zum Kosmischen. So dass wir, wenn wir Madonna sehen und so weiter, wenn wir in die Wolken sehen, wir denken, wenn man sie anschaut, wenn man sie beobachtet, wenn man versteht, wie die funktionieren, dann versteht man, wie es wirklich ist. Ja, sie zeigen uns diese Mechanismen. Es genügt, sie zu beobachten, nicht zu verstehen, wie sie das machen. Weil das ist der neue Vorwurf. Der Star ist ein schlechter Star, wenn das Gefühl hat, dass der Star sich als Held betätigt. Das heißt, zu aktiv ist. Sein eigenes Werk zu sehr gestaltet, sich zu sehr bemühen, ja, zu sehr profilieren. Für uns ist der Star, mit Marilyn Monroe, ja, sie gilt als ein Dunkel. Ja. Als eine Frau, die ständig unter Drogen ist, die ständig verspätet, die ihr Schicksal nicht in den Händen hat, die kann es nicht organisieren, kann es nicht machen. Alle persönlichen Beziehungen, gerne die Brüche. Sie ist nicht fähig, irgendetwas zu organisieren, sei es in ihrer Karriere, sei es in ihrem Privatleben. Und das bedeutet, sie ist Deswegen ist sie ein absolutes Traum. Diese Unfähigkeit zur Aktion, dieses Scheitern, diese Passivität, dieses Getriebensein, bedeutet, dass wenn wir Marilyn Monroe beobachten, wissen wir eigentlich, wie es eigentlich ist. Wenn sie sich selbst macht, dann ist es für uns nicht so spannend. Das heißt, in dieser komplexen Verhältnis zwischen Helden und Star haben wir mit einer komplizierten Topologie zu tun. Es ist ein topologischer Unterschied. Wenn ein ähnliches Wesen zum Unendlichen geht, das Unendliche anstrebt, das Unendliche verkörpert, ein Weg aus dem Endlichen ins Unendliche geht und von unten nach oben, vom Irdischen zum Himmlischen, dann ist es ein Held. Ein Held ist derjenige, der versucht, sozusagen gen Himmel zu gehen und vom Himmel eine Idee zu bekommen, zurückzukommen auf die Erde und diese Idee zu bekommen. Der Star geht sozusagen vom Unendlichen zum Endlichen. Vom Himmel zur Erde. Es ist ein Schein vom Himmel zur Erde. Der Star ist derjenige, der sozusagen passiv diese Kräfte des Unendlichen durch sich durchscheinen lässt. In einer Hilflosigkeit und in einem Scheitern, in einer Gleichgültigkeit, die sehr oft auch thematisiert worden ist im 20. Jahrhundert durch Eddie Warhol von Arnold. Ja, diese Langeweile, diese sozusagen diese Passivität, diese grundsätzliche Uninteressiertheit, die zu einer Gestalt des Stars gehört. Der Manifestation dessen, was sozusagen Manifestation der Kräfte des Marktes, der Natur, was auch immer, dienen wird. Und die Aktivität der eigenen Strategie und so weiter. Übrigens, diese Ambivalenz wurde lange Zeit theologisch diskutiert, als Ambivalenz der Figur Christi. Und ich denke, dass wir diese Ambivalenz zwischen Helden und Star, zwischen Passivität des Durchscheinens und Durchlassens auf der einen Seite und Aktivität des Machens auf der anderen Seite, gut verstehen, wenn wir einen gewissen theologischen Diskurs verfolgen. Dieser Diskurs, der übrigens bis in unsere Zeit geht, in der Form der Ambivalenz zwischen politischer Funktion und einem Träger dieser Funktion, also diese Diskussion über die politische Repräsentanz, Diskussion über die ästhetische Repräsentanz und so weiter und so fort. Wir haben eben zu tun mit einer fast unmöglichen Unterscheidung zwischen göttlichen Substanz in Christus und menschlicher Substanz, zwischen menschlicher Person und göttlicher Person, zwischen der Anteil an Eigenentscheidungen und Anteil an Manifestation des Ganzen. Genauso, wenn wir das sozusagen diskutieren, dann ist es ganz klar, das sind die gleichen Diskussionen, die wir führen, wenn wir sagen, was ist die Figur wie Madonna? Ist es ein Produkt des Marktes? Oder hat sie das erreicht? Ist sie jemand, der sozusagen sich nur gestalten lässt von der anderen? Oder sie übernimmt die Initiative? Wie kann man das unterscheiden? Und wie kann man überhaupt beschreiben, der Anteil der eigenen Aktion und Anteil der passiven Durchlassung der Aktion der anderen? Wie kann man sozusagen eine Grenze finden zwischen Passivität und Aktivität in einer exponierten Lage? Das ist eine interessante Weise, eine religiöse Problematik, die in der Tat mit Christentum beginnt und bei ihrer letzten Inkarnation bei Marx und der heutigen Sprachtheorie findet. Deswegen ist auch mein Lektürevorschlag. Der beginnt tatsächlich mit Hegel. Und zwar mit den Diskussionen darüber, was das Heldenhaften des Helden ausmacht, was der Einteil des Individuums am Heldenhaften, was der Einteil des Zeitgeistes ausmacht, bis zu welchem Grad der Held heldenhaft sein kann, bis zu welchem Grad er nur passiv. Und dann können wir sehen, dass von dieser hegelischen Perspektive ausgeht, die Figur des Helden mehr und mehr thematisiert wird in Termen dieser Möglichkeit und Unmöglichkeit. Bei Lukács, bei Bakhtin, bei Sennett und bei Demann. Also die Frage ist bei Lukács, wie ist es möglich, ein Held zu sein in einem, wie er sagt, offenen Horizont? Wenn wir keine geschlossene Welt haben, wie eine antike Bühne, auf der wir zentrale Positionen besetzen können, wenn wir, wie Lukács sagt, transzendental obdachlos geworden sind, das heißt, wir haben nicht diesen geschlossenen, ist das Heldenhafte immer noch möglich? Das heißt, wäre es möglich, auch im offenen Feld, das sozusagen weiter und weiter erstreckt und keine Bühne, keine geschlossene Bühne zulässt, ist es möglich, immer noch eine prominente Stelle zu bekommen und Held zu sein, oder nicht? Das ist die Frage, die auch Bakhtin aufgreift, aber auch die Frage, inwieweit das Heldenhafte als solche individuell ist, inwieweit das Heldenhafte narrativ bestimmt ist. Ich habe schon Plato zitiert. Nun, wir kennen aus den Märchen, aus den Sagen, aus den Mythen unzählige Geschichten von jemandem, der aufgebrochen ist, Abenteuer erlebt hat, Ruhm erworben hat, zurückgekehrt ist und verfolgt wurde. Odysseus, ja, das ist ein Beispiel. Aber man geht in alle Richtungen. Ist es nicht so, dass das Heldenhafte des Helden eine narrative Figur ist? Dass wir so etwas wie eine Geschichte haben, eine gewisse narrative Struktur, und dass wir nicht anders erzählen können, als dass wir sozusagen bestimmte Rolle verteilen. und diese Rolle bestimmter Figuren zuschreiben. Dass die Figuren über sich selbst nicht anders erzählen können als durch die gleichen einzigen Verfahren. Und vielmehr, dass die Menschen selbst nicht anders ihr Leben gestalten können, als indem sie bestimmten narrativen Mustern folgen. Das heißt, die sozusagen die gestalten ihr Leben nach der Vorgabe bestimmten Geschichten, die sie ständig die Kultur tradieren, und passen ihre eigenen Aktivitäten und ihre eigene Praxis an diese Figur an. Das heißt, was ist der Anteil des Narrativen selbst an einer Geschichte eines Helden, eines möglichen Geschichte eines möglichen Helden? Was ist spezifisch an einem Helden und was ist sozusagen nicht anders zu erzählen, weil einfach wir über andere Erzählungsmöglichkeiten als diese in unserer Sprache gar nicht verfügen. In Bezug auf Sennett habe ich gedacht an den Fall of Public Man. Das ist ein Buch, in dem er Transformation des Schauspiels beschreibt. Transformation des Schauspiels und der Figur des Schauspielers. Das heißt, was ist das öffentliche Spiel? Das ist übrigens eine Frage, die ich glaube in diesem Fall, in dieser Schärfe zunächst einmal gestellt wurde von Nietzsche. Und zwar in Bezug auf eine andere Figur, die für den Helden und für den Star von Bedeutung ist. Das ist die Figur des Betrachters. Also wer ist derjenige, für den der Star ist und der Held der Held? Wer ist der Betrachter, der diese Rollen wahrnimmt und einschätzt als solch? Und wenn er wenn der Betrachter derjenige ist, der eigentlich letztendlich vom Helden oder vom Star so extrem beeindruckt wird, dass er sagt, ja, was ist das da? Ja, das ist der. Dann ist es nicht so, dass er eigentlich über den Helden herrscht, über den Star herrscht. Das war sozusagen der große Einwand von Nietzsche. Es ist nicht so, dass der Held eigentlich kein Held ist, weil er sich notwendigerweise durch seine Heldentat dem Ruhm unterwirft. Das heißt, er unterwirft sich der Einschätzung durch den Hörer einer Sage oder durch den Betrachter eines Schauspiels. Ja, durch den Theaterbesucher letztendlich. Inklusive Welttheaterbesucher, wenn man will. Daraus entsteht ein gewisser Verlangen, das sich auch, wie wir wissen, in der Theaterpraxis seine Sprechung gefunden hat. Das Verlangen, sozusagen diese scharfe Trennung zwischen Schauspiel und dem Betrachter zu sprengen. Das ist im Grunde nichts anderes, was Nietzsche anvisiert. Ja? Man muss sozusagen eine solche Tragödie, also so wie dionysisches Spiel, veranstalten, dem der Zuschauer sich nicht mehr entzieht. Er ist sozusagen dermaßen überwältigt und dermaßen einbezogen in dieses Geschehen, dass er einer Fremdposition der Beurteilung, der Betrachtung nicht mehr erlangen kann. Er ist zu sehr drin. Das heißt, der wahre Held für Nietzsche, und das ist sehr modern, ist derjenige, der ein Urteil über sich selbst gar nicht zulässt. Weder ein positives Urteil noch ein negatives Urteil. Er versetzt den Betrachter in eine Lage, in der er gar nicht mehr urteilt. Und sicherlich imaginiert Nietzsche ein Mysterium, sozusagen ein Schauspiel, das in dieser Form nie stattgefunden hat, griechisches Schauspiel, das sozusagen in seiner ursprünglichen Form diese Fremdheit, dieser äußere Blick, dieser beobachtende Blick nicht zugelassen hat. Nietzsche sagt, dass dieses Licht des Beobachters kommt mit Sokrates. Also in seiner Geburt der Tragödie sagt er sozusagen, die Figur des Zuschauers, der das Schauspiel beurteilt, ohne von ihm überwältigt zu werden, das ist sozusagen schützt und einen Raum schafft, aus dem heraus er beurteilen kann, es kommt sozusagen mit der Figur des Sokrates und dann beherrscht er die Szene und beherrscht das Schauspiel. Das heißt, was er anvisiert, ist eine Revolte gegen diese Trennung. Revolte des Schauspielers, Revolte des Theaters selbst, gegen seinen Zuschauer. Das ist etwas, was viele Theater machen auch versucht haben, im praktischen Theater, bis von Artaud, ja, Theater der Grausamkeit, was auch Bataille und viele andere thematisieren. Das heißt, der Betrachter ist ausgeschaltet. In einem gewissen Sinne macht das den soziologischen Begriffen, und das macht die Sache interessant, Sennett, indem er sozusagen eine ideale Szene, eine Utopie konstituiert, eines urbanen Schauspiels, wo zwischen Theater und der Stadt noch keinen Unterschied gibt. Sozusagen die Stadt ist das Schauspiel für sich selbst. Das ist sozusagen für ihn der ursprüngliche Sinn der Urbanität. Dann aber zerfällt diese urbane Einheit und sozusagen das Theater wird nur zu einem Ort innerhalb der Stadt, wo dieses Schauspiel erlebt wird. Aber der Stadtbewohner ist nicht mehr fähig, seine Stadt als solche, als eine Bühne zu erleben und das urbane Leben als Schauspiel. Und das ist sozusagen Zerfall von diesem Public Space als theatralisch. Also wenn wir diese Ambivalenz zwischen Betrachter und Theater, wenn wir darauf konzentrieren, merken wir, dass auf der anderen Seite alle diese Autoren die Figur des Betrachters eigentlich nicht eliminieren. Genauso wie der Schauspieler aus den Figuren des Helden nicht wegzudenken ist. Weil wenn der Schauspieler weggedacht wird, dann ist er wahnsinnig. Da ist er besessen, da ist er kein Held mehr. Genauso, wenn man den Betrachter wegdenkt, gelingt der Heldentat auch nicht. Und interessanterweise kommen alle diese Autoren, die ich genannt habe, im zweiten Gang zu einem interessanten Ergebnis, dass der Held, der auch Schauspieler ist gleichzeitig, ist der eigentliche Beobachter. Das ist der Übermensch bei Nietzsche. Der Übermensch ist derjenige, der fähig ist, der Welt eine ästhetische Form zu geben, und betrachtet dann diese Form und bewundert sie. Er bewundert sozusagen als Betrachter die Form, die er die Welt selbst gegeben hat. Also das ist diese, wie Nietzsche sagt, Übermächtigung der Macht. Ja. Der ist sozusagen nicht nur schafft er durch die Macht eine neue Ordnung, sondern macht noch einen Schritt darüber hinaus und bekommt diese externe Position, die ihm die Möglichkeit gibt, das, was er geschaffen hat, auch zu betrachten und zu genießen. So wie Gott hier etwa in 6 Tagen die Welt schafft und am 7. Tag wird er zum Betrachter seines eigenen Weltes. Wir sehen also, dass wir auch immer mal versucht, das ist bei Sennett und bei Bataille und bei Artaud genauso, wenn man genau verfolgt, wie es weitergeht. Diese Figuren werden irgendwann tauchen wieder auf. Wir haben also diese sozusagen 3. Schauspieler, Held, Betrachter. Und wir haben ein kompliziertes topologisches Spiel. diesem Traum. Mal wird Schauspieler zum Helden, dann ist er Star. Mal kommt der Star als Betrachter, mal kommt der Held als Betrachter zurück. Mal wird der Betrachter in Position des Helden versetzt, der erst die Welt schaut, wird man betrachtet und so weiter. Um sozusagen die Funktionsweise eines philosophischen Narrativs zu verstehen, muss man also diesen Dreieck sehen und einfach jeweils analysieren, wie dieser Dreieck, dieses politische Verhältnis jeweils funktioniert. Sie sehen, dass ich dieses Thema Helden und Stars, die sozusagen so klingt, als ob es eine Analyse, zoologische Analyse dessen sein könnte, was heute passiert. Vielmehr, was mich interessiert, ist, was ist ein metaphysischer, religiöser, kulturpolitischer, philosophischer Narrativ? Was ist die Rolle des Menschen, des Subjekts, der philosophische Diskurs, kulturkritische Diskurs trägt in eine ideologische Aktion ein, zum Beispiel Revolution, versucht die Welt zu verändern oder versucht durch sich selbst die Bedingungen und die Kräfte, die, wie sie sind, durchscheinen zu lassen, beobachtet das, reflektiert das, reagiert darauf, wie diese drei funktionieren. Das heißt, wie funktioniert die Erzählung innerhalb der so etwas wie eine philosophische Existenz, also nicht die Philosophie selbst als Diskurs, sondern in der die philosophische Existenz als eine gesellschaftliche, als eine kulturelle, als eine metaphysische Rolle abspielt. Und wie ist die Topologie, in der man sich bewegen muss, wenn man hat sozusagen keine andere Wahl, wenn man in diese Aktion, wenn man in dieses Feld eintreten will. Und ich möchte auch zeigen, dass diese ganzen Rollen eigentlich sozusagen massenmediale Rollen sind gleichzeitig. Sind gleichzeitig massenmediale Rollen, sind gleichzeitig sozusagen setzen eine gewisse Bühne, setzen eine gewisse Welt. Das sind die sicherlich internen Themen, die auch mehrmals diskutiert werden. Aber ich denke nach wie vor nicht in der Stringenz, in der ich das machen möchte. Dann, wenn man also diese Geschichte mit Narration, das ist ja Bartin und das ist der Mann, mal analysiert hat, aber Bataille und Artoria unter diesem Aspekt, würde ich vorschlagen, dass wir uns ein bisschen beschäftigen mit der Figur des Helden in der Psychoanalyse. Es gab viele Schriften von später Freud darüber, auch seiner Schüler. Was ist der Machttrieb, was ist der Heldentrieb, wie produziert sozusagen die Verdrängungen und die Frustrationen und die Neurosen, wie produzieren sie einen Helden als neurotische Figur. Und im Endeffekt möchte ich auch analysieren diese typische Figur eines Stardoms, das ist die Lichtung in diesem Aspekt. Also wie lässt man etwas durch sich durchleuchten? Ja, das, was Heidegger als die Funktion des modernen Künstlers verstanden hat. Und wie wir es bis zu massenmedialen Phänomenen einfach beobachten können. Weil ich möchte wirklich behaupten, dass der Star ist derjenige, der sich absichtlich in die Position bringt, die ihn sozusagen symptomatisch macht für die Kultur. Er wird sozusagen zum Symptom der Kultur. Er will nicht seine eigene Stimme haben, er will nicht selbst was machen, er will nicht etwas aufzwingen, er will sozusagen das zu machen, was den Leuten gefällt. Ja, sagt er, ja, was den Leuten gefällt. Aber wer weiß ja, was den Leuten gefällt? Ja, das ist interessant. Es ist diese Figur, wenn auch immer man fragt, zum Beispiel in einem massenmedialen Geschäft, warum machen Sie das, was Sie machen? Ja, dann sagt man im Grunde, wie Thomas das gemacht hat von RTL, der Chef der RTL, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Fischer. Das heißt, ich mache nicht das, was ich will, sondern ich mache das, was den Leuten gefällt. Übrigens, das war die Definition des Sartre, der Mao Zedong gegeben hat. Er hat gesagt, Mao Zedong geht tatsächlich mit den Massen, so wie er lehrt, weil er das macht, was den Massen gefällt und was ihm gefällt. Nun aber, was gefällt den Massen und wie weiß man das? Ich glaube nicht, dass diese ganze soziologische Untersuchungen und diese ganze, ich weiß nicht, Reference Groups und so weiter und so fort, diese ganze Business, ja, und so weiter, die helfen zu verstehen, was die Menschen eigentlich wollen. Ich denke, das ist genauso wie McKinsey-Beratung und so weiter, das ist eine Geldverschwendung, um sozusagen für sich ein Alibi zu schaffen, um eigentlich das zu tun, was man für richtig hält. Und für richtig hält man eben sozusagen sich passiv zu zeigen, sich selbst zu dekonstruieren, eben diese Hilflosigkeit zu demonstrieren, sozusagen sich zurückzunehmen. Und das meint man, gefällt dem anderen. Das ist, was den Leuten gefällt. Ob es ihnen das tatsächlich gefällt oder nicht gefällt, es ist eine Frage, die ja weiter problematisch ist. Weil das stellt die Frage nach dem Geschmack. Ja, das stellt die Frage nach dem Geschmack. Und wenn man die Leute wirklich fragt, ja, warum schauen sie sowas an? Warum schauen sie zum Beispiel bestimmte Steffen Raab an? Und nicht nur in der sogenannten Literatur, überhaupt nicht. Sondern man fragt einfach Kinder. Ja, so, ich habe so bekannte Kinder, ja. Kinder der Bekannten und so weiter. Oh, ich interessiere mich für solche Geschichten. Und sie schauen immer Steffen Raab. Warum machen sie das? Ja, und sie sagen, ja, das ist interessanterweise Kinder, also relativ klein. Sie sagen, andere Kinder sprechen auch darüber spricht man in der Schule. Es ist irgendwie angesagt, ja? Es ist irgendwie an der Zeit. Ich denke, was sie eigentlich meinen, diese Kinder, es ist eine Zeitdiagnose. Und so haben wir eine bestimmte Schleife oder eine bestimmte sozusagen Selbstbespiegelung. Das heißt, Steffen Raab macht das, weil er denkt, dass den Leuten das gefällt. Und den Leuten das gefällt, weil sie glauben, das ist signifikativ für unsere Zeit und man muss sich darüber informieren, was der Zeitgeist heute ist. Ja. Und dass sie denken, dass es Zeitgeist ist, gefällt es ihnen. Ja. Sie finden das relevant, sie finden das gerade das, was heute so angesagt ist, ja, was heute gilt. Also Steffen Raab denkt, dass das, was er macht, gilt, weil die Leute das mögen. Und die Leute mögen das, was der Chef Steffen Raab angesagt ist. Ja? Und so. Ist es ein Zirkel? Ich glaube, es ist nicht ein Zirkel. Ich glaube, dass wenn man diese Dreieck, wenn ich sozusagen virtuelle Dreieck, wenn ich versucht habe, so analysiert, versteht man schon, wie diese Geschichte von Zeinjot, ja, ich möchte das eben nicht entwickeln, weil das wird im Laufe des Seminars entwickelt. Aber man kann ja genau analysieren, welche Erwartungen von Seiten des Zuschauers gerichtet werden an das, was er sieht, welche Erwartungen von Helden, von Schauspielern an den Zuschauer, wie sie in einer Konkordanz gebracht werden können, wo sie in Widerspruch geraten und so weiter. Das heißt, wir können ein Modell vielleicht entwickeln, in dem zwischen Steffen Raab und Sokrates, sagen wir so, kein großer Unterschied gibt. Man, in allen diesen Fällen geht es um bestimmte Strategien. Der Selbstinszenierung und der Faszination des Arten. Ich bin eigentlich an der Zeit. Ich wollte nur sagen, dass das, was ich in einem anderen Seminar machen will, also warum Kant? Kant, kantianischer Held, ist der Held der absoluten unendlichen Moral. Was an Kant, denke ich, alle jetzt interessiert, und man merkt ja plötzlich, dass viele und viele jetzt über die kantianische Ethik schreiben, was früher nicht der Fall war, aus verschiedenen Perspektiven, ist, dass die kantianische Ethik unter der Bedingung der Aufklärung eine unendliche Perspektive hat. Es geht darum, dass man sich auf das Unendliche einstellt. Und dass man das, was man tut, als repräsentativ für das Unendliche definiert und präsentiert. Das heißt, für mich ist es nicht so sehr interessant bei Kant, wie alle diese formalen, obwohl das, ich das auch, das auch notwendig, das sozusagen zu verstehen, wie die ganze Apparatur des Denkens in Bezug auf die Moral funktioniert, sondern für mich ist interessant, wie konstituiert sich der moralische Held, also was es bedeutet, innerhalb einer endlichen Welt das Unendliche darzustellen. Was ist sozusagen was ist der Held der kantianischen Moral und was bedeutet das kantianische Schauspiel? Und ich denke, das ist genau das, was auch andere interessieren, die darüber jetzt schreiben, wie auch die französische Philosophie in Nachfolge von Derrida, die alle jetzt genau Sila oder Wartenheim, die alle Kant wieder entdeckt haben, interessiert dich nicht so sehr die Apparatur, die begriffliche Apparatur, wie die Szene, diese Urszene als Bezug auf das Unendliche unter der Bedingung des Glücks. Naja, damit bin ich fertig.
Ich wollte eigentlich keine Frage stellen, sondern nur
oder Reaktion.
Sagen, dass sich Marx, der 18. Primär des Napoleon Bonaparte sehr gut eignen würde, weil er eigentlich genau dieser Druck zwischen Antike und Moderne auftritt, dass jemand nochmal Napoleon spielen will und eigentlich genau weiß, dass er nicht Napoleon ist und eigentlich die Zeit reicht. Noch nicht reif war für einen Star und eigentlich eine Fassade war und dann eben aber kein Star wurde, sondern eben untergegangen ist wieder. Und auch mit diesem ewigen Satz, dass, um den das ganze Stück aufgebaut wird, dass die Dinge zweimal geschehen, einmal als Komödie und einmal als Farce.
Ja, das ist ein gutes Beispiel und das sollte man auch nehmen. Ich weiß nicht, ob Sie Derridasche Kommentar dazu gelesen haben, Inspector de Marx. Er nimmt diesen Text als Ausgang für seine Theorie des Spukens. Ja. Aber er sagt eben, dass bestimmte, sozusagen, dass die Helden überhaupt keine Helden sind, sondern sie sind sozusagen Gespenster. Sie sind Gespenster, die sich die spucken, ja, in der Geschichte, durch die Geschichte hindurch und immer wieder erscheinen. Weil die Frage ist, die Derrida stellt, irgendwie im Hintergrund von dieser Schrift von Marx, ob es tatsächlich, also man kann es so und so lesen, aber man könnte diese Schrift so lesen, dass der Marx mal, ja gut, zweites Mal war es eine Komödie, also eine Farce. Man kann sozusagen, man muss ja jetzt eine authentische Form finden. sozusagen die Revolution, und die heutige Zivilisation muss eine authentische Form finden, die keine Nachspiel mehr ist. Und dann sozusagen diese abgenutzte Form, die ja dann verwendet werden von der Unterdrückten sozusagen. Aber der Redase ist es überhaupt möglich, ja, so eine authentische Form zu erfinden. Ob es nicht so ist, ja, dass geschickt oder ungeschickt, effektiv oder nicht effektiv, erfolgreich oder nicht erfolgreich, sind wir dazu verurteilt, immer alle Formen zu benutzen. Dass wir sozusagen gar nicht umhin können, und da schreibt Marx auch über das Gespenst des Kommunismus hier, nicht anfangen, ob wir nicht umhin können, immer abgenutzte Formen zu benutzen, ja, wenn wir etwas Neues anfangen. Und zwar nicht einmal als Tragödie und dann noch einmal als Farce, sondern mal als Tragödie, mal als Farce, dann wieder mal als Tragödie, dann wieder zweimal als Farce, dann vielleicht wieder zweimal als Tragödie. Das heißt, also wir benutzen immer mal so, ja? Nicht einmal so und einmal so, sondern mal so. Und es ist zwar richtig beschrieben von Marx, aber an zwei Beispiele, aber nehmen wir 20, ja, und dann nehmen wir das so zusammen. Und das ist zum Beispiel so eine interessante Figur. Ich würde zum Beispiel das zusammenlesen. Ja, das ist halt also ein Vorschlag, das ist ganz gut. Und so ist auch mein Vorschlag, dass Sie in diesem Sinne eben darüber nachdenken, welche Texte passen würden. Ja, zu diesem Thema. Wir würden Kant lesen. Und ich habe schon einige Beschwerden gehört von den Studenten, dass wir sozusagen zumindest in einem Seminar keine kontinuierliche Lektüre machen, sondern sozusagen man kommt ja von einer Seite und von anderer Seite und dann entsteht eine gewisse Übersichtlichkeit. Allerdings habe ich die Erfahrung, dass wenn man einen Text vorgibt, dann kommen die Studenten und sagen, warum benutzen wir nicht das, benutzen wir nicht jenes. Ich denke, man soll tatsächlich einen gewissen Raum schaffen im Seminar, wo unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Texte, unterschiedliche Positionen in einem Kontext besprochen werden. Dass man sozusagen einen Aspekt unterstreicht bei einem Text oder bei einem Phänomen, das sozusagen das in einem gewissen Kontext interessant macht. In einem anderen Kontext wird es ein anderer Aspekt sein. Das kann man im gleichen Text benutzen, für etwas ganz anderes. Und ich würde also Sie tatsächlich bitten, das ist vielleicht auch überlegen, einige Texte schlage ich vor und wir werden darüber nächste Woche sprechen, dass Sie tatsächlich überlegen, ob Sie Vorschläge machen, dass wir bestimmte Texte lesen unter diesem Aspekt. Und der Aspekt ist ganz klar. Ja? Es ist diese Figur, die Inszenierung vor dem Zuschauer. Ja, was heißt einer, nicht eine Ideologie, nicht eine Philosophie, nicht eine, aber was heißt ein religiöser Held, ein philosophischer Held? Also was bedeutet es, abstrakte Ideen zu verkörpern? Was bedeutet es, zu Unendlichkeit und Abstraktheit einen Zusammenhang zu stellen? Was sind die Bedingungen, was sind die Strategien, was sind die Möglichkeiten, was ist die Geschichte? Eine solche Versuch und Reflexion darüber. Also das ist das Thema. Gut. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine Unterbrechung machen und wie immer, wer ein bisschen so weiter diskutieren will und reiche Fragen und solche Fragen, dann in, sagen wir 10 Minuten, 15 Minuten machen.
Sterben sichtbar wird. Sozusagen Freude zu sein, dass da hält, aber nicht im Bahn, sondern in der Freude.
Ja, kann man so sehen. Das wäre wie so, but you.
Ja, yeah, also mein Kopf ist da, also eigentlich yeah.
Wie heißt der Typ, der das gemacht hat?
Prop, P-R-O-P-P.
Aber Philosophien hat er nicht daraufhin untersucht, nur Märchen und Romane.
Ja, Märchen. Aber Goethe ging davon aus, dass wenn man Volksmärchen analysiert, die haben die gleiche Narrativstruktur, dann analysiert nur man das Narrativ als solches. Also seine Vermutung war schon, dass man, auch wenn als Romanist oder als Stückschreiber und so weiter, dass man sozusagen über diese Grundvokabular der narrativen Form eigentlich nicht weiter gehen kann, nicht hinausgehen kann. Und dann der Philosoph, insofern er als Held agiert, muss sozusagen dieses Muster anpassen. Und das ist die Höllengleichnis, zeigt das ganz, ganz, ganz bestimmt. Ja. Das ist immer also Geschichte eines Helden, der in der Suche nach einem magischen Gegenstand ist und dann diesen magischen Gegenstand zurückkehrt und dann umgebracht wird und lässt dann gerettet also, oder nicht gerettet. Und das ist diese Wahrheit, die der Philosoph sieht und dann in die Höhe zurückkehrt. Versucht sozusagen die Leute zu transformieren in diesen magischen Gegenstand. Jetzt ist die Sprache, der Diskurs.